Ja, einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich euch, auch wenn es schon lange dunkel ist draußen. Der Saal hat sich ordentlich geleert gerade. Aber es sind noch viele, viele Zuhörer, wie ich sehe. Schön, dass wir diese Möglichkeit haben, zusammen über das Wort nachzudenken. Heute geht es um Gerechtigkeit, und zwar um die Gerechtigkeit, die wiederhergestellt ist. Gerechtigkeit ist wiederhergestellt. Wer den Adventsbibelleseplan heute schon gelesen hat, der stellt fest, es ist die Überschrift von dem Tag 5 heute. Und wir als Familie haben tatsächlich alle Tage bis jetzt gemeinsam gelesen. Und die Kerze ist auch runtergebrannt auf den heutigen Tag, werdet ihr gleich sehen in der Präsentation. Trotzdem war ich gerade auf das Bingo-Spiel nicht ganz gut vorbereitet. Ja, ich habe mich halt die ganze Woche auf die Predigt vorbereitet, so ungefähr. Ja, was meint ihr denn, geht es gerecht zu in dieser Welt? Was schätzt ihr so? Geht es ungerecht zu oder gerecht? Hebt mal so die Hand. Ja, wer meint denn, dass es gerecht zugeht? Keine Hand. Wer meint, dass es ungerecht zugeht? Ja, die Mehrheit. Genau. Und dementsprechend sieht auch diese Folie aus. Also die meisten, die mitgemacht haben, sagen, es geht ungerecht zu oder sogar sehr ungerecht zu. Steht da ganz unten in klein. Vielleicht könnt ihr das noch lesen. Ja, also wir leben tatsächlich in einer ungerechten Welt. Heute in dem Adventsbibelleseplan, wer den schon gelesen hat, vielleicht auch noch nicht, vielleicht kommt es ja noch bei jemandem, geht es um die Geburt von Jesus Christus, die im Sacharja Kapitel 9, Vers 9 prophezeit wurde. Und zwar wird dort durch Sacharja vorhergesagt, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Ich möchte uns zu Beginn noch ein bisschen über das Buch Sacharja was mitteilen. Das ist ein ganz besonderes Buch. Und zwar möchte ich zum Vergleich zum Beispiel ein Fußballspiel nehmen. Gestern haben Bayern gegen Dortmund gespielt, habe ich mitbekommen. Und das stand ziemlich lange zum Schluss so 2-2. Und dann gab es einen Elfmeter, der sehr, sehr von vielen kritisiert wurde. Genau, ungerecht. Danke, Viktor. Ich habe das Spiel zum Teil mitverfolgt. Komischerweise, ich gucke eigentlich nur, wenn die Nationalelf spielt. Hat sich so ergeben. Und ich fand den auch ungerecht, auch wenn ich gar nicht so viel da so drin bin in den ganzen Regeln und Video-Auswertung. Ja, jedenfalls, wenn so eine Mannschaft zum Beispiel dann plötzlich im Rückstand steht, durch so einen ungerechten Elfmeter, wenn das zum Beispiel vor der Halbzeitpause passiert, was macht dann so ein Trainer? Er geht zu der Mannschaft und motiviert. Denn es kann sein, dass die Mannschaft dann ziemlich geknickt ist durch so eine Ungerechtigkeit und dann muss der Trainer die richtigen Worte finden, um die Mannschaft wieder aufzubauen, einen Motivationsschub zu verpassen. Und so ähnlich ist das Buch Sacharja. Das jüdische Volk war damals zu Sacharjas Zeit aus Babylon zurückgekehrt und Das jüdische Volk war aus Babylon zurückgekehrt und hatte die Aufgabe, den Tempel wieder aufzubauen. Die Nachbarvölker waren dann damit natürlich nicht einverstanden. und leisteten erheblichen Widerstand. Dazu kam aber auch noch die Gleichgültigkeit vom Volke selbst noch dazu. Also doppelt ungünstig. Und so vergingen 16 Jahre, bis Gott Haggai, ein Zeitgenosse Saharias, und Saharia praktisch beauftragt, das Volk zur Wiederaufnahme der Arbeit am Tempel zu ermutigen. Und er machte ihnen vor allem Mut, damit sie die Verheißungen erfüllen konnten, also die Versprechen Gottes erfüllen können, damit der versprochene Retter kommen kann. Er ermutigt das Volk trotz dieser Unterdrückung durch die Heiden, dass der Herr an seine Verheißungen ihnen gegenüber dachte und sie segnen würde. Und somit bedeutet der Name Saharia, der Herr gedenkt. Und das Buch Saharia wird oft genannt als die Apokalypse des Alten Testaments. Denn es ist ein sehr messianisches Buch und ein sehr enthüllungsreiches Buch, sogar apokalyptischer als das Buch Daniel im Alten Testament. Und wir als Hauskreis nutzen gerne Informationen von Bibelprojekt. Und ich glaube, es ist auch einigen von uns bekannt. Immer wenn wir mit dem Hauskreis ein neues Buch beginnen, dann schauen wir uns ein Erklärvideo von ihnen an. Und aus dem Erklärvideo des Buches Saharia habe ich einen Ausschnitt vorbereitet. Das sieht dann so aus. Es ist eine Achterbahn abgebildet. Wann haben wir zum letzten Mal Achterbahn gefahren? Bibelausleger sagen, dass das Buch Saharia sich so liest wie eine Achterbahnfahrt. Also wer Achterbahn fahren möchte, momentan sind alle geschlossen oder nur 2G oder so, einfach das Buch Saharia lesen. Ja, Saharia hatte noch andere Zeitzeugen, zum Beispiel nicht nur Haggai. Sie haben zur selben Zeit gelebt, natürlich in anderen Ländern. Das waren zum Beispiel Buddha und Konfuzius. Buddha war der Begründer des Buddhismus und der Konfuzius war ein berühmter chinesischer Philosoph. Es waren nur so als Info Zeitzeugen oder die lebten in derselben Zeit wie Saharia und Haggai. Wisst ihr, welche Verheißung Gott als erstes uns Menschen gegeben hat in seinem Wort? Also Saharia 9, Vers 9 war nicht die erste. Gottes erstes Versprechen an uns Menschen, es steht in 1. Mose 3, Vers 14. Es ist das Urevangelium, wird es auch gerne genannt. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Gott sagt hier mit eigenen Worten, es wird eines Tages aus der Nachkommenschaft Evas ein Retter geboren werden und er nimmt dem Satan für immer die Macht, die Menschen von Gott zu trennen. Diese Macht wird ihm genommen werden. Und Satan wird ihn daran zwar versuchen zu hindern, aber der Retter wird ihn dann schließlich vernichten. Und genau darum geht es in der Verheißung aus Sacharja 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen einer Eselin. Ja, hier wird Jesus nicht als ein kleines Kind beschrieben, sondern als König, als Fürst. Er ist gerecht und ein Retter. Und dass er auf einem Esel reitet. Wann hat sich diese Prophetie erfüllt? Ich glaube, das weiß jeder von uns. Bitte? Genau, vielen Dank. Ja, es war genau am Palmsonntag. Das war der einzige Tag in Jesus seinem irdischen Leben, als er als Fürst auftrat. Ja, Jesus lebte sein irdisches Leben in seiner Gerechtigkeit, lesen wir in dem heutigen Adventsbibelleseplan. Aber was bedeutet diese Aussage seiner Gerechtigkeit? Ja, es handelt sich halt um Gottes Gerechtigkeiten und nicht um unsere Gerechtigkeit. Und wenn es so betont wird, dann muss es bedeuten, dass es einen Unterschied gibt zwischen unserer Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit, nicht wahr? Ein Abschnitt in der Bibel führt uns diesen Unterschied sehr deutlich vor Augen. Es ist das Lied Moses aus 5. Buch Mose, Kapitel 32, Verse 3 bis 6. Dieses Kapitel wird das Lied Moses genannt. Ich rufe laut den Namen des Herrn. Gebt unserem großen Gott die Ehre. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht, er ist gerecht und treu. Und was seid ihr? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt? Und ihr wollt seine Kinder sein? Nein, nie und nimmer seid ihr das. Soll das der Dank sein für all das Gute, das er für euch tat? Wie dumm und blind seid ihr? Ist er nicht euer Vater? Hat er euch nicht geschaffen? Ja, er ist euer Schöpfer. Euer Leben kommt aus seiner Hand. In diesem Abschnitt geht Mose richtig ran, wie man es liest. Und die Übersetzung hier, Hoffnung für alle, nennt dieses Kapitel das Lied von der Untreue Israels und der Treue Gottes. Hier wird uns Gottes Charakter vorgestellt. Anhand dieser Verse erkennen wir, wie Gottes Verhalten ist, wie Gottes Eigenschaften sind, sein Wesen, seine Größe. Man kann sehr viel daraus lesen und für sich feststellen. Was versteht man eigentlich unter Charakter? Ja, unter Charakter eines Menschen versteht man sein Temperament oder einfach Verhaltensgewohnheiten. Das ist Charakter. Und das bedeutet für uns, dass Gott gewohnt ist, gerecht zu sein. Aber es ist bei Gott eine andere Gewohnheit. Gott kann nicht anders als gerecht sein. Wir verbinden es natürlich mit unseren Charaktereigenschaften. Wir haben auch Gewohnheiten. Nur heute haben wir die Gewohnheit, morgen haben wir eine andere Gewohnheit. Bei Gott ist das anders. Gott ist es gewohnt, Versprechen zu halten. Er kann nicht anders, als Versprechen zu erfüllen. Gott ist es gewohnt, treu zu sein. Bei uns Menschen ist es anders. Das ist Gottes Temperament. Das lernen wir aus diesem Lied Moses. Er kann nicht anders, als treu zu sein. Wir lernen aus diesem Abschnitt noch mehr. Leider. Wir lernen uns neu kennen in diesem Abschnitt, nicht wahr? Jetzt kann man sagen, aber Andreas, das ist doch das Volk Israel hier gemeint. Mose hat es an das Volk Israel geschrieben. Wirklich? Stimmt, wir sind das deutsche Volk. Wir sind nicht Israel. Aber kennt das deutsche Volk Treue? Wie viele Versprechen werden in unserem Land gebrochen? Unzählige. Wer hat von uns schon mal Gott beleidigt? Und wir sollen seine Kinder sein? Wisst ihr, was Kinder gut können? Kinder können gut Schuld auf andere schieben. Aber das können nicht nur Kinder, das können auch Erwachsene. Und ich habe mich dabei auch schon mehr als einmal erwischt. Ich möchte uns eine Erzählung vorlesen. So ähnlich wie du, Willi, gerade beim Abendmahl es frei erzählt hast. Ich lese es. Es ist eine Erzählung. Der Mann darin heißt Mose, ist aber nicht zu verwechseln mit dem Mose aus der Bibel. Das sind zwei verschiedene Personen. Es war zu der Zeit, als es in den USA noch Sklaverei gab. Ein alter Mann namens Mose war es leid geworden, Tag für Tag und Jahr für Jahr Holz zu fällen. Eines Tages dachte er darüber nach, wer wohl die Schuld daran trage, dass er solch ein schweres Leben führen müsse. Er fand für alle, an die er sich erinnern konnte, triftigen Entschuldigungsgründe. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass letztlich alles Adams Schuld war. Hätte er doch nur nicht die Frucht gegessen. Deshalb musste der Mensch das herrliche Paradies verlassen und auf dem Feld arbeiten, um sich im Schweiße seines Angesichts Brot zu verdienen. Je mehr der alte Mose darüber nachdachte, desto ärgerlicher wurde er auf Adam. Bei jedem Axtschlag murmelte er, alter Adam, alter Adam. Und mit jedem Wort schlug er etwas fester zu. Eines Tages, Mose war noch nicht zur Arbeit gegangen, hörte ihn der Gutsbesitzer schimpfen. Er fragte ihn, was das zu bedeuten habe. Ach, antwortete Mose, wenn Adam nicht die Frucht gegessen hätte, dann müsste ich mich nicht dauernd abschinden. Dann könnte ich zu Hause bleiben, mich ausruhen und Limonade schlürfen. Der Grundbesitzer dachte nach. Schließlich sagte er, du darfst zu Hause bleiben, Mose, wie es dein Wunsch ist. Ab sofort brauchst du keine Arbeit mehr zu verrichten. Du kannst dich den ganzen Tag hinlegen und tun, was dir gefällt. Allerdings unter einer Bedingung. Siehst du das Kästchen dort auf dem Tisch? Du darfst es nicht öffnen. Einverstanden? Gut, dann genieße deine Ferien. In den nächsten Wochen konnte Mose sein Glück kaum fassen. Er lief im Haus herum und genoss seine Muße und schlürfte seine Limonade. Dann stieß er auf das Kästchen. Zunächst betrachtete er es nur. Doch im Laufe der Zeit wurde die Versuchung, es zu berühren, immer mächtiger. Als er es schließlich nach mehreren Tagen betastete und sogar mit sich herumtrug, wurde ihm die Versuchung zu stark. Es konnte doch nicht so schlimm nicht sein, nur einmal kurz hineinschauen. Als er den Deckel vorsichtig an einer Seite hochhob, fiel sein Blick auf ein beschriebenes Blatt Papier auf dem Boden des Kästchens. Moses Neugier war erst befriedigt, als er den Zettel herausgenommen und gelesen hatte. Darauf stand: Ich möchte dich nie mehr über Adam schimpfen hören. Wenn du im Garten Eden gewesen wärst, hättest du genauso gehandelt wie Adam. Geh wieder in den Wald zurück und fälle Holz. Ja, diese Erzählung, sie zeigt, die Untreue sitzt tief in unserem menschlichen Wesen. Und man kann die Sünde nicht einfach auf jemand anderen schieben. Das geht nicht. Und das sagt Paulus in Römer 3, Vers 10 ganz deutlich. Er sagt, dasselbe sagt schon die Heilige Schrift: Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Und Paulus zitiert hier eigentlich den Psalm 53, ein Psalm Davids. Und David schreibt es noch ein bisschen ausführlicher. Er schreibt: Wer sich einredet, Gott gibt es überhaupt nicht, der ist unverständig und dumm. Solche Menschen richten nichts als Unheil an und begehen abscheuliches Unrecht. Es gibt keinen, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Er will sehen, ob es wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach ihm fragt. Aber alle haben sich von ihm abgewandt und sind nun verdorben. Einer wie der andere. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Nicht ein einziger. Ja, seit der Sünde von Adam und Eva sind wir alle in derselben Situation. Wir sitzen alle im selben Boot. Nicht nur wie die Frauen auf dem Brennerabend, sondern die Männer auch. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle sind mit einem sündigen Charakter auf diese Welt gekommen. Und jetzt kann man einwenden und behaupten, aber es sind doch tatsächlich Adam und Eva als Personen gewesen, die schuld an diesem Zustand sind. Es waren sie ja in der Tat, praktisch. Ja und nein. Die Erzählung hat es uns ja genau auf den Punkt gebracht und gezeigt. Was, wenn Gott nicht Adam als ersten Menschen geschaffen hätte, sondern Andreas? Wenn er mich zuerst geschaffen hätte, dann hätte ich diese Frucht gegessen. Ich hätte mich genauso schuldig gemacht. Der Prophet Jesaja, der beschreibt sehr eindeutig unsere Verhaltensgewohnheiten. Jesaja 64, Verse 4 bis 5. Ach, dass du einen anträfest, der freudig Gerechtigkeit übt. Solche, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe du zürnest, weil wir von jeher gegen dich gesündigt und mit dir gebrochen haben. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Ja, nachdem wir diese Bibelstellen alle zur Kenntnis genommen haben und gelesen haben, wissen wir, was uns fehlt. Wissen wir, was dem Menschen fehlt. Es ist die göttliche Gerechtigkeit, die göttliche Heiligkeit, die aus der Gerechtigkeit resultiert. Ja, die heutige Überschrift lautet: Gerechtigkeit ist wiederhergestellt. Das heißt, sie ist bereits wiederhergestellt. Das ist die gute Nachricht. Wie wurde sie denn aber hergestellt? Wie wurde sie wiederhergestellt? Psalm 53 hatten wir gelesen, dass Gott auf die Erde schaut und ob es da wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Und weil es niemanden auf der Erde gab und geben wird, hat sich Jesus auf den Weg gemacht. Sein einziger, Gottes einziger Sohn. In 1. Korinther 15 wird Jesus genannt der zweite Adam. Der erste Adam war von dieser Welt, der zweite Adam war aus der himmlischen Welt. Jesus Christus lebte sein gesamtes irdisches Leben in vollkommener Gerechtigkeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wisst ihr, wie oft Jesus im Neuen Testament als gerecht bezeichnet wird? Es sind genau 7 Verse. 7-mal. Und die Zahl 7 ist eine himmlische Zahl. Es ist eine Zahl der Vollkommenheit, eine Zahl der Vollständigkeit. Jesus lebte in einer heiligen Beziehung zu seinem Vater und erfüllte seinen Willen, indem er als Schuldloser für uns Schuldige starb und wieder auferstand. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Wir sind durch das Opfer Jesu Christi vollkommen und gerecht gemacht worden. Das ist ein Geschenk einerseits. Andererseits geht damit auch ein Auftrag an uns, ja, sich dieses Geschenkes würdig zu erweisen. Und so sind wir als Gläubige aufgefordert, unsere Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung hinzustellen. Das lesen wir in Römer 6, Vers 19. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Heiligung ist eine Folge der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit führt zur Heiligung und auf keinen Fall umgekehrt. Heiligung ist nur durch Gerechtigkeit möglich. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet im ursprünglichen Wortstamm abgesondert sein. Und dann versteht man, warum Israel ein heiliges Volk war. Es war abgesondert für Gott. Es war zum Beispiel Israeliten verboten, sich mit anderen Völkern zu vermischen. Für uns bedeutet es heute, auch sich nicht zu vermischen. Aber nicht so wie das Volk Israel. Sondern nicht die gleichen Dinge zu tun, die in der Welt getan werden. Wenn man über Heiligkeit nachdenkt, denkt man schnell an Personen wie Paulus, Petrus, Johannes und so weiter. Und daran, dass man ja eigentlich nie so wird, wie sie gewesen sind, nicht wahr? Wobei, wenn man genauer nachdenkt, dann stellt man fest, Es waren ganz normale Menschen wie du und ich. Sie lebten einfach jeden Tag mit Jesus. Heilig werden in der Bibel die beschrieben, die sich an dem Guten erfreuen und das Böse ablehnen. Heilig sind diejenigen, bei denen die Früchte des Geistes zu finden sind, die sichtbar sind. Fallen euch ein paar Früchte des Geistes ein? Galater 5, 22. Könnt ihr ein paar nennen? Liebe, Freude, sehr gut. Glaube, ja, sehr gut. Güte, genau. Ich lese sie nochmal vor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Keuschheit. Ein wichtiges Instrument, was jeder Mensch als Unterstützung besitzt, ist das Gewissen. Und vielen Dank, Willi, für deine Ansprache vor ein paar Wochen. Da ging es um Asaf im Psalm 73. Und aus diesem Psalm können wir lernen, welches menschliche Organ das Gewissen repräsentiert in der Bibel. Ich glaube, du hast es auch kurz erwähnt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch nicht nochmal nachgehört. Es sind die Verse 21 bis 22. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Beim Asaf, er hatte das Problem mit Neid, wenn ihr euch noch erinnert. Hier finden wir sogar zwei Organe, das Herz und die Nieren, die werden in der Bibel häufig gemeinsam erwähnt. So wie an dieser Stelle. Das Herz repräsentiert unser Wesen, unser Sein, unseren Verstand, unser Ich. Die Nieren repräsentieren das Gewissen. Das Gewissen, wir besitzen alle, jeder ein Gewissen, unabhängig, ob wir gläubig sind oder nicht. Und wenn man auf das Gewissen hört, dann ist eigentlich alles intakt. Kann man das Gewissen dämpfen? Kann man das drüben dämpfen? Habe ich auch lange gedacht. Aber das ist eigentlich ein bisschen anders. Nieren haben die Funktion, den Körper zu entgiften. Das wissen ja die meisten von uns. Dafür muss man kein Mediziner sein. Das geschieht Tag und Nacht. Das kann man nicht abstellen. Wie oft muss ein Mensch eigentlich zur Dialyse, wenn er Probleme mit Nieren hat? Weißt du, ist ein Mediziner hier unter uns, der da was sagen kann? Marco? Dreimal die Woche, ja. Also es ist schon sehr häufig. Ungefähr jeden zweiten Tag muss man zur Dialyse, zur Entgiftung. Ja, sonst ist man tot. Nieren müssen funktionieren und wenn nicht, dann gibt es Maschinen. Nierenschmerzen gehören zu den intensivsten Schmerzempfindungen, die ein Mensch normalerweise haben kann. Also, wenn man Nierenschmerzen hat, das sind schon heftige Schmerzen, habe ich gehört. Deswegen erwähnt es Asaf in diesem Vers. Genauso wie ein Mensch ohne den Nieren nicht leben kann, kann er das Gewissen nicht abstellen. Er kann es nicht ausschalten wie die Nierenfunktion. Es geht nicht. Allerdings kann man es bekämpfen, und zwar mit der Reaktion. Man kann die Reaktion darauf kontrollieren. Man kann falsch darauf reagieren. Das ist das Problem. Aber das Gewissen meldet sich kontinuierlich. Es spricht immer. Nur die Reaktion ist entscheidend. Je mehr man sich mit Gott und seinem Wort beschäftigt, desto mehr erfüllen die Anliegen Gottes unser Herz. Und desto mehr bekommen wir ein Verlangen, ein geheiligtes Leben zu führen. Und deshalb wird es mit der Heiligung nicht von alleine klappen. Nicht einfach nur, wenn man sehr, sehr, sehr lange schon Christ ist. So funktioniert Heiligung nicht. Heiligung geschieht durch Absonderung, wie das Volk Israel ermahnt wurde. Heiligung funktioniert, indem man auf Gottes Wort hört. C.S. Lewis hat dazu was gesagt, das fand ich interessant. Er ist ein bekannter christlicher irischer Schriftsteller. Er starb, um es sich gut merken zu können, eine Stunde vor dem Attentat auf John F. Kennedy. Deswegen ist sein Tod hat keine großen Wellen geschlagen, aber er war ein sehr einflussreicher Mann. Und er sagte, wenn man sich erst einmal mit Heiligkeit beschäftigt, lässt sie einen nicht mehr los und ist alles andere als langweilig. Und das ist in der Tat so. Wenn man beginnt zu verstehen, was Heiligung bedeutet, welche Verantwortung wir haben, indem wir ja dieses Geschenk der Gerechtigkeit bekommen haben und welche Verantwortung wir mit uns tragen, dann ist Heiligung alles andere als langweilig. Die Liebe zu Gott und das Erfülltsein mit seiner Liebe wächst durch das Hören auf das Wort Gottes. Am Anfang habe ich uns die Frage gestellt, ob es auf der Welt, in der wir leben, gerecht zugeht. Und wir waren uns da ganz schnell einig. Es geht ungerecht in unserer Welt zu. Aber wisst ihr, wann es auf dieser Erde so ungerecht zuging, wie niemals zuvor und wie niemals wieder danach? Es war der Moment, als Jesus Christus, der von seinem Vater als gerechter Retter gesandt wurde, am Kreuz hing. Die Kreuzigung ist die schlimmste, schändlichste und schmerzlichste Art zu sterben. Mehr Schmerz ging nicht. Die Römer haben es nicht erfunden, sondern sie haben es von den Persern übernommen. Man denke da an den Haman aus dem Buch Esther. Und diese Tatsache ist die größte Ungerechtigkeit im ganzen Universum. Wenn jemand für die Schuld eines anderen bestraft wird. Aber nur so konnte unsere Ungerechtigkeit, aus der Welt geschaffen werden. Einen anderen Weg gab es nicht. Und deswegen bin ich so gerne Christ, weil ich es geglaubt habe. Mose hat uns in seinem Lied die Frage gestellt, ihr wollt Gottes Kinder sein? Mit diesen Gewohnheiten, die ihr habt, mit diesem Charakter? Ihr wollt seine Kinder sein? Nie und nimmer seid ihr das, sagte Mose im Alten Testament. Im Neuen Testament sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, trotz unserer Gewohnheiten, trotz unseres Charakters, trotz immer wieder der Versuche, Schuld auf andere abzuwälzen. Seit Golgatha, seit Jesus die Gerechtigkeit wiederhergestellt hat, sind wir wirklich seine Kinder. Lasst es uns nicht vergessen, dass die Liebe des Vaters nicht davon abhängt, ja, was wir getan haben oder tun, sondern was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Amen.